Und dazu möchte ich mit einem Gedankenspiel beginnen, oder dass wir uns mal was vorstellen, und zwar, dass wir uns einen Menschen vorstellen, den man immer beim Wort nehmen kann. Also auf den wirklich Verlass ist. Was er sagt, das tut er auch. Das ist eine klasse Sache, sowas. Und stellen wir uns jetzt noch vor, dass dieser Mensch Macht hat. Also irgendwie ein Politiker oder so. Und man weiß, was er sagt, das tut er auch. Und auch wenn er immer wieder das Gleiche sagt, er wird dabei bleiben und es auch tun, wenn er dann in Verantwortung kommt. Und man muss keine Sorgen haben, dass er seine Fahne nur nach dem Wählerwillen ausrichtet. Und stellen wir uns jetzt noch vor, diese Person beteiligt liebend gern auch andere an seinem Vorhaben. Er macht nicht einfach sein Ding, sondern geht auf andere Menschen zu und geht auf sie ein. Und ihr ahnt es vielleicht schon, worauf ich hinaus will. Bei Gott ist das so. Gott kannst du immer voll beim Wort nehmen. Und das, wo er so mächtig ist wie sonst keiner. Und der gleichzeitig andere liebevoll bei seinem Vorhaben mitnimmt. Und das sehen wir heute in einem Text aus dem ersten Buch Mose. Und wir sind immer noch in dieser Predigtreihe über die sogenannten Erzväter. Und da geht es heute weiter mit Abraham und Sarah und diesem Thema: Gott nimmt sich und Gott nimmt auch uns beim Wort, und deshalb können auch wir ihn beim Wort nehmen. Ganz kurzer Rückblick für die nicht immer da waren oder noch nie in dieser Predigtreihe da waren. Gott hat sich Abraham ausgesucht, ihn besonders zu segnen und durch ihn aber auch alle anderen zu segnen. Abraham soll ein Segen sein für andere. Und Gott verspricht Abraham, ihm viele Nachkommen zu geben, mit ihm zu sein und auch ihm auch das Land Kanaan zu geben. Und Abraham muss dabei auch erst lernen, was genau es jetzt heißt, mit diesem Gott zu leben und mit diesen Verheißungen zu leben. Aber er lernt immer mehr dazu. Und dann geht es heute in Kapitel 17 und Kapitel 18 weiter. Und ich lese uns diese Verse einmal am Stück vor. 1. Mose 17. Und Abram war 99 Jahre alt. Da erschien der Herr dem Abram und sprach zu ihm: Ich bin Gott, der Allmächtige. Lebe vor meinem Angesicht und sei untadelig. Und ich will meinen Bund zwischen mir und dir setzen und will dich sehr, sehr mehren. Da fiel Abram auf sein Angesicht und redete mit ihm. Und Gott redete mit ihm und sprach: Ich siehe, das ist mein Bund mit dir. Du wirst zum Vater einer Menge von Nationen werden. Und nicht mehr soll dein Name Abram heißen, sondern Abraham soll dein Name sein. Denn zum Vater einer Menge von Nationen habe ich dich gemacht. Und ich werde dich sehr, sehr fruchtbar machen. Und ich werde dich zu Nationen machen. Und Könige werden aus dir hervorgehen. Und ich werde meinen Bund aufrichten zwischen mir und dir und deine Nachkommen nach dir durch alle ihre Generationen zu einem ewigen Bund, um dir Gott zu sein und deinen Nachkommen nach dir. Und ich werde dir und deinen Nachkommen nach dir das Land deiner Fremdlingschaft geben, das ganze Land Kanaan zum ewigen Besitz. Und ich werde ihnen Gott sein. Und Gott sprach zu Abraham: Und du sollst meinen Bund halten, du und deine Nachkommen nach dir durch ihre Generationen. Dies ist mein Bund, den ihr halten sollt zwischen mir und euch und deinen Nachkommen nach dir. Alles, was männlich ist, soll bei euch beschnitten werden. Und zwar sollt ihr am Fleisch eurer Vorhaut beschnitten werden. Das wird das Zeichen des Bundes sein zwischen mir und euch. Im Alter von 8 Tagen soll alles, was männlich ist, bei euch beschnitten werden. Durch eure Generationen, der im Haus Geborene und der von irgendeinem Fremden für Geld gekaufte Sklave, der nicht von deiner Nachkommenschaft ist, beschnitten werden muss, der in deinem Haus Geborene und der für dein Geld gekaufte Sklave. Und mein Bund an eurem Fleisch soll ein ewiger Bund sein. Und ein unbeschnittener Männlicher aber, der am Fleisch seiner Vorhaut nicht beschnitten ist, diese Seele soll ausgerottet werden aus ihrem Volk. Meinen Bund hat er ungültig gemacht. Und Gott sprach zu Abraham: Deine Frau Sarai sollst du nicht mehr Sarai nennen, sondern Sarah soll ihr Name sein. Und ich werde sie segnen. Und auch von ihr gebe ich dir einen Sohn. Und ich werde sie segnen und sie wird zu Nationen werden. Könige von Völkern sollen von ihr kommen. Da fiel Abraham auf sein Angesicht und lachte und sprach in seinem Herzen: Es sollte einem 100-Jährigen ein Kind geboren werden und sollte Sarah eine 90-Jährige etwa gebären? Und Abraham sagte zu Gott: Möchte doch Ismael vor dir leben. Und Gott sprach: Nein, sondern Sarah, deine Frau, wird dir einen Sohn gebären. Und du sollst ihm den Namen Isaak geben. Und ich werde meinen Bund mit ihm aufrichten zu einem ewigen Bund für seine Nachkommen nach ihm. Aber auch für Ismael habe ich dich erhört. Siehe, ich werde ihn segnen und werde ihn fruchtbar machen und ihn sehr, sehr mehren. 12 Fürsten wird er zeugen und ich werde ihn zu einer großen Nation machen. Aber meinen Bund werde ich mit Isaak aufrichten, den Sarah dir im nächsten Jahr um diese Zeit gebären wird. Und er hörte auf, mit ihm zu reden, und Gott fuhr auf von Abraham. In den nächsten Versen lesen wir, dass Abraham dann seinen ganzen Haushalt beschneidet. Dann fängt Kapitel 18 an. Da kommen 3 Männer zu Abraham. Einer von diesen Männern ist Gott selber. Abraham bewirtet sie sehr gut. Sie essen da, Abraham steht dabei und dann heißt es weiter in Vers 9. Und sie, diese 3 Männer, sagten zu ihm: Wo ist deine Frau Sarah? Und er sagte: Dort im Zelt. Da sprach er: Gott, wahrlich, übers Jahr um diese Zeit komme ich wieder zu dir. Siehe, dann hat Sarah, deine Frau, einen Sohn. Und Sarah horchte am Eingang des Zeltes, der hinter ihm war. Abraham und Sarah aber waren alt, hochbetagt. Es erging Sarah nicht mehr nach der Frauenweise. Und Sarah lachte in ihrem Inneren und sagte: Nachdem ich alt geworden bin, sollte ich noch Liebeslust haben? Und auch mein Herr ist ja alt. Da sprach der Herr zu Abraham: Warum hat Sarah denn gelacht und gesagt: Sollte ich wirklich noch gebären, da ich doch alt bin? Sollte für den Herrn eine Sache zu wunderbar sein? Zur bestimmten Zeit komme ich wieder zu dir übers Jahr, um diese Zeit. Dann hat Sarah einen Sohn. Doch Sarah leugnete und sagte: Ich habe nicht gelacht, denn sie fürchtete sich. Er aber sprach: Nein, du hast doch gelacht. Worte des lebendigen Gottes. Ich würde noch einmal beten. Gott, du bist Gott der Allmächtige. Du sagst Dinge, die uns wunderbar erscheinen, über die wir manchmal auch nur lachen können oder die wir nicht fassen können, die uns unmöglich erscheinen, die unmöglich sind. Du sagst sie, du bist allmächtig und du tust sie. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, auch zu lernen, wie es Abraham gelernt hat, mit dir zu leben und im Vertrauen auf dich zu leben, mit deiner Macht, mit deiner Liebe, mit dem, was du vorhast. Bitte hilf mir dabei, bitte hilf uns, die wir heute hier sind, dabei. Bitte hilf auch ja, beim Reden, beim Hören, auch mit der Stimme, dass sie hält. Danke, dass wir dich um alles bitten dürfen. Und mögest du dich verherrlichen, mögest du tun, was dir gefällt. Amen. Du kannst Gott beim Wort nehmen. Das sehen wir in diesem Kapitel und das sehen wir anhand von 3 Punkten. Erstens Bestätigung, zweitens Beschneidung und drittens Beteiligung. Das sind die 3 Punkte für heute. Und wir fangen mal mit den Sachen an, die wir schon ein bisschen kennen, wenn wir die letzten Predigten gehört haben. Weil da ist ja einiges hier in dem Kapitel, was gar nicht so wirklich neu ist. Gott redet mit Abraham, eigentlich redet Gott hier fast die ganze Zeit. Und er verspricht ihm diese großen und gewaltigen Sachen. Er soll richtig viele Nachkommen haben. Im Moment hat er nur einen unehelichen Sohn, den Ismael. Ihm und seiner Sippe soll mal das ganze Land Kanaan gehören. Im Moment wohnt Abraham dann nur als Ausländer. Er ist geduldet. Also Gott verspricht ihm, diese großen Sachen zu geben, die Abraham bisher noch gar nicht hat und es auch nicht wirklich vorstellbar ist, wie das noch passieren soll. Abraham bekommt das hier und immer wieder, auch davor schon, nur immer wieder bekommt er es von Gott gesagt. Was soll Abraham da tun? Was kann er tun? Was muss Abraham tun? Er muss vertrauen. Er muss glauben. Sein ganzes Leben hindurch. Und so wird Abraham dann aber zum Vater von allen, die an diesen Gott glauben. So wird er im Neuen Testament beschrieben, als Vater des Glaubens, in Römer 4 und auch in anderen Stellen. Da heißt es zum Beispiel, er glaubte diesem Gott, der die Toten lebendig macht und das Nichtseiende ruft, als wäre es da. Abraham glaubt diesem Gott und er zweifelt nicht an der Verheißung Gottes, obwohl er klar gesehen hat, bei meinem Leib, bei meinem Körper, da ist eigentlich nichts mehr zu holen. Kinder können wir biologisch nicht mehr bekommen. Entgegen aller Hoffnung, heißt es, entgegen aller Hoffnung glaubte er auf Hoffnung hin, weil er wusste, Gott ist Gott, Gott ist der Allmächtige und ich gebe ihm die Ehre, wenn ich ihn beim Wort nehme. Das ist der Glaube Abrahams. Und Gott sagt nicht heute dies und morgen dann wieder was anderes. Gott sagt Abraham hier das Gleiche wie bisher. Abraham kann sich darauf verlassen, wenn er diesen Gott kennt. Und es ist auch sehr entscheidend, dass Gott hier jetzt nochmal das Gleiche sagt. Weil es ist nicht so, dass Gott sagt, also Abraham, ich sag dir es dir einmal und dann gehe ich davon aus, dass du es für den Rest deines Lebens verstanden hast und du keine Bestätigung mehr brauchst. So wie ein guter Liebhaber auch nicht sagt, also Schatzi, du musst doch wissen, dass ich dich lieb habe. Ich habe sie doch auch vor 20 Jahren bei unserer Hochzeit gesagt. Und der gute Liebhaber sagt es auch nicht nur, um bei dem Gegenüber was zu bewirken, sondern auch, weil er es einfach liebt, es zu sagen. Und auch, weil es einfach so ist, ich liebe dich. Und so sagt Gott Abraham auch immer wieder, ich werde das tun. Ich freue mich, das zu tun. Und weißt du, du bist mir bei all dem auch einfach so wichtig. Gott liebt es, Abraham das zu sagen. Und er sagt es so oft, weil es auch einfach so ist. Und dann findet das, was hier steht, das findet 13 Jahre später statt, als das, was wir davor hatten, in Kapitel 16. Also hier war der erste Vers, dass Abraham 99 Jahre alt ist. Und im Kapitel davor endet der letzte Vers mit der Aussage, Abraham war 86 Jahre alt. 13 Jahre. 13 Jahre liegen dazwischen. Und in der Zwischenzeit, da wird Abraham sicherlich auch mit Gott gelebt haben. Da war nicht komplett tote Hose. Aber so eine besondere Offenbarung von Gott kam wohl erst wieder nach 13 Jahren. Abraham ist auch nicht von einem geistlichen Höhepunkt zum nächsten geflogen. 13 Jahre sind wahnsinnig lang. Und das Spannende ist, die ganze Zeit über ist Abraham davon ausgegangen, dass Ismael, sein uneheliches Kind, dass Ismael derjenige ist, den Gott ihm verheißen hatte. Deswegen sagt er in Vers 18, du willst Sarah und mir ein Kind geben? Lass doch Ismael vor dir leben. Also nach dem Motto, Gott, ich habe doch schon einen Sohn, wie du mir verheißen hast. Das hat sich doch erfüllt. Also er ist 13 Jahre lang davon ausgegangen, Ismael ist die Erfüllung von Gottes Verheißung. Unsere Lösung mit der Hagar, mit der Magd Hagar, diese Lösung war doch gut. Mehr wird da doch jetzt nicht passieren. Und dann kommt Gott hier jetzt aber wieder zu ihm, nach 13 Jahren. Erst liegt der Schwerpunkt in Kapitel 17 bei Abraham und in Kapitel 18 liegt der Schwerpunkt dann mehr bei Sarah. Und er sagt ihnen, doch ihr zusammen werdet ein Kind bekommen. Sie können es nicht glauben. Sie lachen. Es ist kein spottendes Lachen, sondern ein fassungsloses Lachen. Gott, das ist doch unmöglich und noch gar nicht nötig. Aber diesmal bekommen sie sogar eine Zeitangabe. Kapitel 18, Vers 10. Nächstes Jahr komme ich wieder und dann wird Sarah einen Sohn haben. Also es steht kurz bevor. Auch deshalb kommt Gott jetzt nochmal und sagt es ihnen, es wird passieren. Bereitet euch darauf vor. Und wenn es nächstes Jahr passiert, dann wisst ihr, das ist die Erfüllung von dem, was ich euch die ganze Zeit gesagt habe. Gott hat es gesagt und dann wird er es tun. Er nimmt sich. Er nimmt sich selbst beim Wort. Er tut, was er gesagt hat. Du kannst ihn auch beim Wort nehmen. Dann ist bei all dem, was Gott Abraham zusagt, da ist das Wichtigste die Gottesbeziehung. Deswegen redet Gott mit ihnen. Und deswegen sagt er ihnen, dass das auch ganz entscheidend dazugehört, die Gottesbeziehung. Vers 7 und 8, da zählt er auf, womit er sie segnet. Und dann, ich richte meinen Bund auf zwischen mir und dir, um dir Gott zu sein. Dass wir eine Beziehung haben, wir und deine Nachkommen. Und er sagt es im nächsten Vers gleich nochmal, ich werde ihnen Gott sein. Das ist das Wichtigste bei dem Bund. Das ist so viel wichtiger und besser als der ganze materielle Segen. Wenn ich dich Gott habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Und das ist auch der so besondere Segen, der nur über die Segenslinie läuft. Der Ismael, der wird auch beschnitten. Ismael wird auch eine große Nation, Ismael wird auch gesegnet, aber, Vers 21, aber meinen Bund werde ich mit Isaak aufrichten, den Sohn der Verheißung, den du dir nicht selbst herbeigewurstelt hast, sondern den schenke ich dir rein aus Gnade. Und du hast ihn durch reines, ich lasse los und ich vertraue dir, nur so hast du ihn oder nur so wirst du ihn empfangen. Das ist der Segen der Gottesbeziehung, im Glauben und in der Gnade Gottes zu leben. Und dieses Verhältnis, dieser Bund der Gnade und des Glaubens, der läuft nur über eine bestimmte Nachkommenslinie. Hier Isaak und nicht Ismael, später Jakob und nicht Esau und ganz später Jesus und nicht die Juden generell. In ihm, in Jesus sollen gesegnet werden alle Völker der Erde. Er ist der Verheißene. Wer an ihn glaubt und wer sich seine Gnade gefallen lässt, der wird gesegnet mit diesem Gott, mit einer Beziehung zu diesem Gott. Ich, der Allmächtige, werde ihm Gott sein. Er wird Teil dieses Bundes, wer an Jesus glaubt, Teil der Nachkommenschaft Abrahams. Gott erfüllt seine Verheißungen, so wie er es gesagt hat. Er nimmt sich beim Wort. Deshalb kannst du ihn auch beim Wort nehmen. Nimmst du Gott beim Wort? Vertraust du dem, was er gesagt hat, dir zu geben oder vielmehr dir zu sein? Auch wenn manches davon 13 Jahre oder länger dauert. Und auf was bist du dann aus? Nur auf den äußeren Segen Gottes? Oder auf den Segen einer Gottesbeziehung, die immer tiefer wird. Du kannst Gott beim Wort nehmen. Was heißt Gott beim Wort nehmen? Es heißt unter anderem, schau nicht auf die Umstände, sondern schau auf ihn, den allmächtigen und liebenden Gott. Gott beim Wort nehmen heißt, grüble nicht über äußere Segnungen, die da sind oder die auch nicht da sind, sondern schau auf das, was Gott tun kann und auf das, was er tun wird. Und Gott beim Wort nehmen heißt, verbring die Zeit nicht mit passivem Warten auf schöne Segnungen, sondern lebe aktiv vor deinem Gott, mit deinem Gott und tue, was er geboten hat. Und Gott beim Wort nehmen heißt, lass dir seine Gnade gefallen und vertraue dich ihm an in allen Dingen. Was heißt es, Gott beim Wort zu nehmen? Im Fall von Abraham heißt es Beschneidung. Ihm wurde gesagt, er soll alles, was männlich ist, beschneiden. Und er hat alles beschnitten. Er hat Gott beim Wort genommen. Er hat seinen Haushalt beschnitten und deshalb wollen wir da jetzt einmal genauer drauf schauen, mit diesem zweiten Punkt, Beschneidung. Und da erstmal mit der Frage starten, was ist Beschneidung denn? Die Beschneidung wird seit damals bei allen Juden praktiziert. Und auch manche anderen Völker oder auch Einzelpersonen, manche anderen auch praktizieren die Beschneidung. Beschneidung ist eine körperliche Operation am Penis des Mannes. Manchmal wird das aus medizinischen oder hygienischen Gründen gemacht. Ein Teil der Haut, die die Vorhaut, die die Eichel bedeckt, die sogenannte Vorhaut, die wird abgeschnitten. Ein Teil davon oder auch die ganze Vorhaut. Wenn man das noch nie gehört hat, finde ich, wirkt das irgendwie seltsam. Und vor allem ist es hier bei Abraham ja noch nicht mal aus hygienischen oder medizinischen Gründen, sondern aus religiösen Gründen. Und das wirkt für uns vielleicht noch seltsamer. Beziehungsweise es wirkt vielleicht irgendwie hart, dass Menschen das machen müssen. Beziehungsweise dass Gott so etwas fordert. Also nach dem Motto, also das geht wirklich zu weit und ist viel zu nah an mir dran. Muss Gott so etwas denn einführen? Die Beziehung mit ihm und generell alle Glaubensdinge sind doch nur eine innere Angelegenheit. Aber ich glaube, dass Abraham und seine Nachkommen und auch Gott da komplett anders drüber denken. Und das ist ja auch die Dimension hier in diesem Text. Gott schenkt dieses besondere Zeichen der Beschneidung an Abraham und seiner Sippe. Die Beschneidung verweist sie auf eine größere Sache. Durch die Beschneidung können sie ganz nah und an entscheidender Stelle sich dauerhaft sicher sein, ja, wir gehören zu Gott. Er hat es geboten und wir haben es gemacht und damit gehören wir zu Gott. Er hat gesagt, es ist ein Zeichen des Bundes und wenn wir das haben, dann gehören wir zu Gott. Und dann haben sie eben nicht nur dieses rein körperliche, sondern die Bedeutung und die Realität dahinter. Das haben wir von Gott. Das, in Anführungszeichen, verbindet uns mit Gott. Durch die Beschneidung wissen sie und sehen sie, wir gehören zu diesem Volk, dem sich Gott so besonders zugewandt hat. Wir haben eine besondere Verantwortung und einen besonderen Segen. Wir gehören zu ihm und geben uns ihm ganz hin. Und er hat uns zugesagt, unser Gott zu sein. Der Allmächtige. Unser Gott. Was für ein Geschenk. Und dann ist die Beschneidung fast immer etwas gewesen, worauf Juden super stolz sind. Manchmal waren sie auch zu stolz darauf. Aber wir müssen verstehen, warum. Weil es eben keine nachträgliche Bedingung des Bundes ist, keine lästige Pflicht, die sie tun sollten, sondern ein Geschenk Gottes, ein Symbol, das verschiedene Dinge vermittelt. Genauso dauerhaft, wie Gottes Bund ist, genauso dauerhaft ist die Beschneidung. Du kannst sie nicht rückgängig machen. Genauso nah, wie Gott dir kommt, genauso nah ist die Beschneidung an dir dran. So wie Gott ganze Hingabe von einem fordert, so deutlich wird das auch bei der Beschneidung, dass das für den ganzen Körper gilt und es auch für die Sexualität gilt. Ein gläubiger Jude sieht immer, auch an dem Körperteil, mit dem Männer gerne sündigen, da sieht er immer, ich bin Gott geweiht. Auch meine Sexualität ist Gott geweiht. Und die Beschneidung symbolisiert Gottes vorauslaufende Gnade. Schon die Babys sollen beschnitten werden. Gott wendet sich ihnen von Anfang an zu. Bevor sie irgendwas Gutes oder Böses getan haben, wird ihnen im Auftrag Gottes gezeigt, Gott hat Interesse an dir. Gott will, dass du in seinem Bund lebst. Und auch hier ist es so, wenn sich das später bei ihnen nicht mit dem persönlichen Glauben verbindet, bringt ihnen die Beschneidung nichts. Aber es ist von Anfang an klar, du kannst zu Gott gehören. Er liebt dich und will dich, ganz egal, was du mal für einer wirst. Und dann ist die Beschneidung eben, wie gesagt, keine nachträgliche Bedingung des Bundes. Wir hatten vor 2 Wochen, Gott ist den Bund völlig einseitig eingegangen. Abraham hat keine Verpflichtungen, er muss Gottes Verheißungen nur annehmen. Und das wird hier mit der Beschneidung nicht aufgehoben. Weil, so sehr die Beschneidung bei den Juden geschätzt wurde und geschätzt wird und auch bei Abraham, und so sehr die Beschneidung auch ein Geschenk und eine Anordnung Gottes ist, die Beschneidung ist nicht das Wichtigste und auch nicht das Entscheidende. Der Bund steht und fällt nicht mit der Beschneidung. Die Konsequenz, die hier in Vers 14 angedroht wurde und so hart klingt, dass seine Seele aus dem Volk ausgerottet werden soll, wenn er nicht beschnitten ist. Das meint wahrscheinlich kein tatsächliches Sterben, sondern ein symbolisches Sterben. Er soll in der Gemeinschaft für tot gehalten werden, also ausgeschlossen werden. Das Wort, was hier benutzt wird, meint in der Grundbedeutung abgeschnitten werden. Was wie gesagt nicht ausrotten, sondern wahrscheinlich ein Ausschließen meint. Aus dem Volk ausschließen. Und das ist eine schlimme Konsequenz, aber es ist nicht so, dass sein ganzes Leben daran hängt. Und auch wieder in Römer 4 und anderen Stellen im Neuen Testament wird klar, die Beschneidung ist nicht das Wichtigste. Weil da wird gefragt, ja, wann kam Abraham denn in eine gereinigte Beziehung mit Gott? Wann galt er denn als gerecht vor Gott? Und dann sagt Paulus, das war, als er noch unbeschnitten war. Als er angefangen hat, im Vertrauen auf Gott zu leben, da hat sich was grundlegend verändert in seiner Gottesbeziehung. Und die Beschneidung, die kommt als nachträgliche Bestätigung. Es ist ein Zeichen des Bundes, ein Zeichen, dass da was passiert ist. Deshalb heißt es dann in Römer 4, Vers 11, Abraham erhielt das Zeichen der Beschneidung als Siegel für seine Gerechtigkeit. Diese Gerechtigkeit hatte Gott ihm aufgrund des Glaubens zuerkannt, den er vor seiner Beschneidung gezeigt hatte. So sollte er ein Vater werden aller, die glauben, ohne beschnitten zu sein, damit auch ihnen der Glaube gerechnet wurde zur Gerechtigkeit. Und dann ist es bei uns mit ein paar Sachen ähnlich, wie das hier mit der Beschneidung ist. Mit Gott in Verbindung kommen ist eine Sache des Herzens, eine innere Sache, ihm zu glauben, ihm zu vertrauen. Und dann ist es so, natürlich, du brauchst keine Gemeindemitgliedschaft, um zu Gott zu gehören. Du brauchst keine Glaubenstaufe, um von Gott anerkannt zu sein. Du musst nicht Hingabe bis in jedes Körperteil hinein praktizieren und auch nicht als Mitarbeiter dich irgendwo einsetzen. Aber all das sind Geschenke. Es sind weitere Bestätigungen und Tätigkeiten, die du aus Glauben und in Liebe gegenüber Gott ausleben darfst. Und Gott hat es auch angeordnet. Mitgliedschaft, Mitarbeit, Taufe. Und all das symbolisiert, du gehörst zu Gott. Und es ist keine nachträgliche Forderung, nichts Zusätzliches, was du tun sollst, sondern normale Konsequenz von dem, dass du sagst, ich gebe Gott mein Leben, weil er mich gesegnet hat und weil er mich segnen will mit einer Beziehung zu dem Allmächtigen. Das ist eine Beziehung, die so reich und umfassend ist, dass das alles in meinem Leben ändert. Es ändert, wie ich mit meinem Körper umgehe, wofür ich meinen Körper einsetze. Mein Mund, meine Hände, alles. Es ändert, wer meine erste Bezugsgruppe ist, zu der ich gehöre, mit der ich mich identifiziere. Wenn ich zu Gott gehöre, ist es die Gemeinde, die Familie Gottes, die Familie derer, die diesem Gott vertrauen. Und das beste Symbol, um zu zeigen, dass ich zu Jesus dazugehöre, es ist die Taufe. Er ist für mich gestorben und auferstanden. Deshalb sterbe ich symbolisch mit ihm und stehe symbolisch mit ihm wieder auf. Und das drücke ich damit aus, dass ich mich von einem reiferen Christen einmalig unter Wasser tauchen lasse und wieder nach oben geholt werde. Und da gibt es so viele weitere schöne Symboliken, die ein Geschenk sind, wenn man das so gemacht hat und sich daran erinnern darf. Deshalb, wenn du diese Dinge schon so machst oder gemacht hast, freu dich darüber. Denk gerne daran. Es sind Bestätigungen, dass du zu Gott gehörst. Wenn du Christ bist, aber du nicht auf deinen Glauben hin getauft bist oder du nirgends Festmitglied bist in deiner Gemeinde oder du dich nirgendwo einsetzt, ändere das. Es heißt nicht, dass du nicht auch zu Gott gehörst, aber es sind Sachen, bei denen du lernen darfst, Gott noch mehr die Ehre zu geben, indem du ihn beim Wort nimmst. Bei Abraham war es die Beschneidung. Bei uns sind es andere Dinge, die Gott für uns bereithält und wo er will, dass wir ihm gehorchen. Und dann sehen wir in diesem Text, wie Gott Abraham und Sarah auch bei anderen Dingen irgendwie im positiven Sinn ernst nimmt. Er nimmt sie nicht ganz auf Augenhöhe oder weil er sie braucht, aber trotzdem irgendwie nimmt er sie als Bundespartner ernst. Oder anders gesagt, es gibt eine Beteiligung. Und das ist unser dritter Punkt. Beteiligung. Also Gott geht bei all dem hier sehr nahbar auf Abraham und auf Sarah ein. Zum Beispiel, als sie lachen. Er kündigt an, dass sie altes Ehepaar ein Kind bekommen. Da müssen sie lachen. Und Gott kritisiert das aber nicht. Er toleriert es. Er hält es aus. Und dann ist er auch ganz humorvoll. Beim ersten Mal lacht ja Abraham. Beim zweiten Mal dann die Sarah. Und als Sarah lacht, was macht Gott? Kapitel 18, Vers 13, da sprach der Herr zu Abraham, warum hat Sarah denn gelacht und gesagt, sollte ich wirklich noch gebären, da ich doch alt bin? Sollte für den Herrn eine Sache zu wunderbar sein? Also Gott fragt Abraham, der zuerst selber gelacht hat. Sag mal, Abraham, kannst du mir erklären, warum sie gelacht hat? Dafür gibt es doch gar keinen Grund, oder? Nein, gibt es nicht. Musste Abraham aber auch erst lernen. Und dann nimmt ihn Gott hier aber jetzt so ernst, dass er weiß, mit ihm kann ich da jetzt drüber reden und werde wahrscheinlich auch eine Antwort bekommen. Nicht, dass Abraham Gott das erst sagen muss, damit er es weiß. Aber Gott sagt das hier so, dass eine Kommunikation stattfindet und Abraham in den Denkprozess mit reingenommen wird. Was macht Gott in diesen Kapiteln noch mit den beiden? Er benennt sie. Der Abraham hieß vorher Abram. Abram heißt erhabener Vater. Also er ist ein erhabener Vater. Das ist schon ein würdevoller Name. Gott sagt, so sollst du nicht mehr heißen, sondern Abraham soll dein Name sein. Vater einer Menge. Und das mag erstmal gar keinen so großen Unterschied machen, aber Gott gibt ihm trotzdem bewusst einen neuen Namen. Und zwar einen, der noch besser zu dem passt, wozu Gott ihn bestimmt hat. Zum Stammesvater zu werden von allen, die glauben. Vater einer Menge. Und bei Sarah ist der Unterschied noch kleiner. Gott nennt sie Sarah, Fürstin oder Prinzessin. Vorher hieß sie Sarai. Ist wirklich nicht viel anders, aber es geht ja auch nicht um Kreativität. Und tatsächlich weiß man auch gar nicht so genau, was genau der Unterschied ist, beziehungsweise was Sarai letztendlich bedeutet. Manche sagen, es heißt meine Fürstin, andere sagen, es heißt fürstlich, also ähnlich wie Sarah, aber dann doch ein bisschen anders. Aber ganz sicher weiß man es nicht. Trotzdem ist es hier auch hier so, Gott gibt ihr einen neuen Namen. Er selbst legt die Bedeutung fest. Und möglicherweise wird auch hier die Dimension größer. Sie ist nicht nur meine Prinzessin an Abrahams Seite, sondern sie ist eine Prinzessin, Fürstin, Prinzessin. Eine, aus der Könige hervorkommen werden, wie es dann im nächsten Vers heißt. Also nicht nur Fürstin in Abrahams Haus, sondern eine Fürstin über Völker. Die Dimension wird größer. Und dann, wo benennt Gott nochmal jemanden? Den Isaak. Und das ist wieder echt humorvoll, weil Isaak heißt, er wird lachen oder er lacht. Also Abraham hat gelacht, später Sarah. Und Gott kritisiert ihr Lachen nicht, sondern er macht da den Namen des Sohnes draus. Er lacht. So soll er heißen. Und dann muss man sich da mal vorstellen, wie das gewirkt hat. Sie lachen, weil sie es nicht glauben konnten. Aber Gott gibt ihnen mit Isaak dann genau das, was sie zum Lachen bringen soll. Und zwar nicht, weil sie es nicht fassen können, sondern einfach, weil sie sich so sehr freuen können. Endlich haben wir unseren Sohn. Er ist ein Grund zum Lachen. Grund, sich zu freuen. Und dann ist das doch von Gott insgesamt wieder irgendwie so ein korrigierendes, aber liebevolles Beschämen. Oh Mann, wir dachten, Gott kann das nicht, haben darüber gelacht. Aber er hat es uns ja wirklich geschenkt. Wie groß ist er und noch dazu so gnädig. Wen sollten wir lieben und anbeten, wenn nicht ihn? Noch eine letzte Sache, wo Gott Abraham und Sarah beteiligt oder ganz nahbar auf sie eingeht. Er segnet auch ihre Lösungen und ihre Vorschläge. Abraham sagt zu Gott, lass doch Ismael vor dir leben. Ist er nicht der Verheißene? Nein, ist er nicht. Aber Vers 20, auch für Ismael habe ich dich erhört. Siehe, hiermit segne ich ihn und werde ihn fruchtbar machen und ihn sehr, sehr mehren. 12 Fürsten wird erzeugen und ich werde ihn zu einer großen Nation machen. Aber meinen Bund werde ich mit Isaak aufrichten, den Sarah, die am nächsten Jahr um diese Zeit gebären wird. Gott geht nicht komplett auf Abrahams Vorschlag ein, aber auch mit Ismael hat er was vor. Auch den wird Gott segnen, wie er es vorhatte und wie es auch Abraham vorgeschlagen hat. Also es sieht hier insgesamt ein bisschen so aus, als würde Gott Abraham und Sarah wirklich als Bundespartner behandeln. Und das sind sie ja auch. Gott hatte ihnen den Bund gegeben. Er hat ihnen den Bund hier so ausführlich nochmal bestätigt. Und er hat ihnen dafür dieses Symbol der Beschneidung gegeben. Gott behandelt sie wie Bundespartner, nimmt sie ernst, beteiligt sie. Und trotzdem gibt er jeweils die Richtung vor. Die Autorität liegt klar bei ihm. Das liegt an seiner Macht und auch an seiner Liebe, weil er so liebevoll auf sie eingeht und damit was bei ihnen bewirkt. Und dann ist es so, wer liebt, der hat Autorität. Wer liebt, hat Autorität über den anderen. Und zwar gute Autorität. Autorität, bei der sich der andere im bestmöglichen Sinn entfalten kann. Wie hier auch bei Abraham und Sarah. Und auch wir können das, wenn wir uns unter Gottes liebevolle Autorität stellen. Oder auch wenn du Autorität haben willst, musst du lieben. Mit Gottes Liebe. Das ist die beste Möglichkeit. Wenn du Autorität auf eine andere Weise ausübst, wirst du immer um deine Autorität fürchten müssen. Inwiefern hat man Autorität, wenn man mit Gottes Liebe liebt? Man gibt dem anderen das, was Gott, der Allmächtige, ihm geben will. Und man ist unabhängig davon, ob der andere es einem zurückgibt oder dankt. Und wenn du den anderen liebst, er wird das nicht einschränken können. Selbst wenn er nichts mit dir zu tun haben will, er dich ignoriert oder sonst was tut, du kannst mit der größten und stärksten Macht auf ihn einwirken, die es gibt. Du kannst ihn lieben. Du kannst aus Liebe für ihn beten. Für ihn zu dem beten, dem alle Macht gegeben ist, im Himmel und auf Erden. Dass du betest, wird niemals jemand verhindern können. Dass du liebst, wird dir keiner nehmen können. Und mit Gebet zu Liebe, und mit Gebet zu Gott aus Liebe, kannst du Berge versetzen. So macht Gott hier das. Er beteiligt Abraham und Sarah, schätzt sie wert, liebt sie und übt damit eine gewaltige Macht über sie aus. Eine Macht, der sich die beiden nicht entziehen können. Habe ich dich, Gott, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Und so erscheint uns in diesem Text ein Gott, der auch uns zusagt. Ich bin Gott, der Allmächtige. Lebe vor meinem Angesicht und sei untadelig. Es ist ein Gott, der sich selbst beim Wort nimmt, dem wir vertrauen können. Er ist ein Gott, der uns beim Wort nimmt, zu dem wir beten können, der uns mitbeteiligt an seinen Plänen, der uns gebrauchen möchte. Ein Gott, der durch uns lieben möchte. Nicht, weil er uns dazu braucht, sondern weil er so groß ist, dass er liebt und er mit seiner Liebe zum Ziel kommt. Amen. Ich wünsche euch noch allen einen gesegneten Sonntag und eine gesegnete Woche und möchte uns gern noch den Segen Gottes zusprechen aus Hebräer 13. Der Gott des Friedens aber, der den großen Hirten der Schafe aus den Toten heraufgeführt hat, durch das Blut eines ewigen Bundes, unseren Herrn Jesus. Er vollende euch in allem Guten, damit ihr seinen Willen tut, indem er in uns schafft, was vor ihm wohlgefällig ist, durch Jesus Christus, dem die Herrlichkeit sei von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.